Wer sich freut, nach 2 Jahren Corona wieder zu reisen, der wird schnell ausgebremst. Die Züge sind voll, das Benzin ist teuer, Berufspendler verzweifeln an Baustellen und auf die Pünktlichkeit der Bahn ist kein Verlass. Sommerfahrten mit dem 9-Euro-Ticket könnten zum Abenteuer werden, wenn das Ticket überhaupt noch kommt. 3 Bundesländer drohen mit Blockade im Bundesrat. Dabei meint die Politik es ja gut. Sie will den Bürger entlasten und dabei etwas für das Klima tun. Die Probleme der Mobilität, die lassen sich so einfach aber nicht lösen. Warten im Stau, warten am Gleis, wann kommt die Verkehrswende? Unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen hier aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Bernd Reuter ist bei uns, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und Kandidat auch seiner Fraktion für den Aufsichtsrat der Deutschen Bahn. Und mit derselben Funktion, aber nicht unbedingt derselben Ansicht, sitzt hier Stefan Gelbhaar von Bündnis 90 Die Grünen, verkehrspolitischer Sprecher eben und auch Kandidat für den Aufsichtsrat der Bahn. Zugeschaltet ist uns Wiebke Zimmer. Sie ist stellvertretende Direktorin der Agora Verkehrswende. Das ist eine Denkfabrik zum Thema Mobilität und Klimaschutz. Und herzlich willkommen Thomas Puls. Er ist Senior Economist für Verkehr und Infrastruktur beim arbeitgebernahen Wirtschaftsforschungsinstitut IW in Köln. Herr Reuter, egal mit wem ich gesprochen habe, dass wir dieses Thema besprechen heute in der Phoenix-Runde, jeder hatte eine Geschichte dazu, was alles schiefläuft in diesem Land, wenn man unterwegs sein will. Egal ob mit der Bahn oder mit dem Auto. Wie kommt das? Wo stehen wir, was die Mobilität betrifft, in diesem Land?
Ja, das geht Ihnen genauso wie mir. Ich werde auch dauernd angesprochen von Menschen, die im Stau stehen, von Menschen, die an Bahnsteigen stehen oder auch sogar an Flughäfen. Weil die Flieger Verspätung haben und die Flughäfen nicht vernünftig funktionieren. Wir müssen, und das hat sich ja die aktuelle Bundesregierung und die Ampelkoalition vorgenommen, viel investieren in die Infrastruktur in unserem Land, in den ÖPNV, in die Schiene, aber auch in marode Straßen und Brücken.
Das heißt aber, das dauert alles und wir müssen noch ganz lange mit diesem Status quo jetzt leben.
Wir werden da noch eine Zeit mit leben müssen. Aber ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist, dass die Koalition sich das Thema Planungsbeschleunigung und schnelleres Bauen und schnelleres Ausbauen in allen Infrastrukturbereichen ja auch ganz groß auf die Fahnen geschrieben haben. Das eine bedingt das andere. Wenn wir in dem Tempo der vergangenen Jahre und Jahrzehnte weitermachen, wird das noch sehr, sehr lange dauern. Und das wollen wir ja nicht.
Mhm. Herr Gelbhaar, der Anteil der pünktlichen Züge, wenn wir mal bei der Bahn erstmal bleiben, also der ICE- und IC-Züge der Deutschen Bahn, der ist im April unter die Marke von 70%, glaube ich, auf 69% gerutscht. Wie kommt es zu diesem Negativrekord?
Ja, wir haben verschiedene Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes bei der Bahn. Das ist eine davon und die hat multiple Gründe. Zum einen, das System ist nicht resilient genug. Also wenn irgendwo im Bahnsystem da irgendwie eine Verspätung ist, ein Zug hängen bleibt oder eine Baustelle unerwartet ausgeweitet muss, wenn ein Baum umfällt, was auch immer, ist das nicht bloß eine lokale Störung, sondern kann sich sehr schnell ins Gesamtsystem fortsetzen. Und da müssen wir gucken, dass wir das abgestellt bekommen mit eben mehr Angebot, also mehr Züge, wo man das abfedern kann, bessere Umsteigerrelationen abbilden kann und eben auch an der einen oder anderen Stelle mal ein weiteres Gleis, damit eben dann so ein Problem auch ja, nicht umfahren, aber dran vorbeigefahren werden kann. Und das ist viel Arbeit.
Aber auch das etwas, was noch lange dauern wird. Ja, also neue Gleise zu bauen, dauert.
Die Gleisvariante, also warum das immer lange dauern muss, ist nochmal eine andere Frage. Mhm. Das hat der Kollege schon erläutert, dass wir da bei der Planungsbeschleunigung da einfach schneller werden müssen, was Elektrifizierung und so weiter angeht. Aber es ist auch eine Frage von Effizienz und Effektivität von einem System. Also sagen wir mal, wenn die Schiene digital wäre und wir schneller erkennen können, da kann ein Problem auftreten. Deswegen auch schneller reagieren könnten oder die Bahn. Auch das dürfte helfen. Nicht an jeder Stelle, aber doch an der einen oder anderen.
Mhm. Herr Puls, man fragt sich, oder viele Leute, die unterwegs sind mit der Bahn, die sagen mal, wir sind doch so ein wichtiges, starkes Industrieland. Wie kann das sein, dass bei uns diese Infrastruktur, die Bahn, dass das alles so nicht funktioniert? Viele vergleichen das natürlich mit Japan, viele vergleichen es aber auch mit Frankreich. Was ist da ja Ihre Erklärung aus Wirtschaftssicht, wo Sie sagen, was ist da eigentlich schiefgelaufen?
Na, zunächst mal muss man, glaube ich, sagen, dass Japan und Frankreich kein guter Vergleich sind. Beide Länder zeichnen sich zum Beispiel dadurch aus, dass sie praktisch nur Schienenpersonenverkehr haben. Wir haben halt auch jede Menge Güterverkehr. Und da läuft das im System natürlich sehr schwierig zusammen. Also ich möchte da glatt mal eine Lanze für die Deutsche Bahn brechen, weil wir machen hier eben alles, Güterverkehr, Personenverkehr. Aber, und das führt dazu, dass wir halt auch mehr Probleme haben. Aber ich glaube, ein wirklicher Punkt, den wir hier machen müssen, gerade im Hinblick darauf, dass wir im November schon fast vom Kollaps des Güterverkehrs gesprochen haben auf der Schiene, wir müssen mehr in die Richtung gehen, gerade im Bahnbereich auch europäisch zu denken. Denn die Bahn ist ein Langstreckentransportmittel, gerade im Güterverkehr. Und da müssen wir wirklich besser werden.
Mhm. Frau Zimmer, wie sehen Sie es? Wo sagen Sie, gibt es Möglichkeiten? Wir haben es eben von Herrn Reuter gehört, auch von Herrn Gelper. Alle Ideen dauern ja, die Infrastruktur ja zu verbessern. Das wird ja dauern. Gibt es Punkte, wo Sie sagen, da könnte man ansetzen, jetzt schnell das System etwas zu entlasten?
Ich würde gerne noch einen Schritt vorher anfangen. Und zwar ist, also wir sehen daran die Prioritätensetzung der letzten Jahre oder Jahrzehnte. Es ist einfach nicht genug in die Infrastruktur investiert worden. Und Verspätungen, Herr Gelper hat es ein bisschen angesprochen, jetzt kommen auch dadurch stark zustande, dass nämlich mit der Sanierung begonnen worden ist. Dadurch kommen Verzögerungen zustande. Und was ganz wichtig ist für die Zukunft, wo der erste Schritt mit dem Deutschlandtakt gemacht worden ist, also Deutschlandtakt ist so eine Art Zielbild, wie soll die Bahn im Jahr 2030, 2030 plus aussehen, wie oft soll sie fahren, wie sollen die Fahrpläne aussehen. Wir brauchen eine klare Zielvorstellung, wo wollen wir hin. Im Koalitionsvertrag ist die Rede von einer Top-Verdopplung der Personenverkehrsnachfrage. Und entsprechend müssen jetzt die Investitionen angestoßen werden, um diesen Pfad dann tatsächlich in den nächsten Jahren realisieren zu können.
Herr Reuter, wie soll das denn dann funktionieren? Das steht ja tatsächlich im Koalitionsvertrag, dass 260 Millionen Menschen sollen jährlich in die Fernverkehrszüge umsteigen. Ist das ein realistisches Ziel überhaupt? Wie kann man das anpacken?
Also es ist ein, glaube schon realistisches, aber auch ambitioniertes Ziel, was da gesetzt wird. Frau Zimmer hat es ja angesprochen, der Deutschlandtakt ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir können die Menschen in unserem Land nur von der Bahn überzeugen, wenn sie fährt, wenn sie pünktlich fährt, wenn die Anschlüsse funktionieren, wenn der Umstieg in den Nahverkehr gut funktioniert, gerade im ländlichen Raum. Das sind die Punkte.
Das Ding ist aber, die Leute sind ja eigentlich von der Bahn überzeugt, denn es wollen ganz viele mit der Bahn fahren, aber die Züge sind brechend voll. Und wenn ich versuche, einen Zug zu buchen, dann kann ich ganz viele Züge gar nicht buchen, weil sie ausverkauft sind. Also eigentlich sind die Menschen doch, also ist die Bahn doch jetzt schon an ihrer Grenze.
Der Kollege Gelper hat es ja angesprochen. Wir brauchen natürlich auch mehr Züge, wir brauchen mehr Kapazitäten im Netz. Das Netz ist voll. Herr Puls hat ja auch zu Recht auf das Thema Güterverkehr hingewiesen. Das ist natürlich ganz anders zu betrachten als in anderen Ländern, wo es wirklich fast ausschließlich Personenverkehr gibt. Hier fahren, und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, mehr Güter von der Straße auf die Schiene zu bekommen. Umgekehrt.
Ja, aber wenn Sie noch mehr Güter auf die Schiene kommen, belasten Sie das Netz ja noch mehr.
Deswegen muss auch das Netz ausgebaut werden, das schneller ausgebaut werden. Bei mir durch den Wahlkreis läuft die sogenannte Bituve-Linie. Das ist ein zusätzliches Gleis für Güterverkehr vom Hafen Rotterdam ins Ruhrgebiet. Der Staatsvertrag mit den Niederlanden ist 1992 dazu unterzeichnet worden. Und wir sind hier immer noch beim Planfeststellungsverfahren. Und auf niederländischer Seite ist sie auch seit 15 Jahren fertig. Um mal so ein zeigen, wie die Dimensionen hier so sind. Und da müssen wir wirklich an alle Stellschrauben ran, von vorne bis hinten, von der Planung, von Anfang an die Menschen mitnehmen, bis hin dann auch zu schnellem Bauen.
Herr Gelper, wie kann das funktionieren? Ich meine, wir sind uns einig, dass wir mehr brauchen und dass es schneller gehen muss. Aber nochmal die Frage, müssen wir damit leben, dass wir noch die nächsten 10 Jahre halt eben so ein Problem haben, wo wir ja auch noch die CO2-Ziele erreichen wollen?
Naja, lassen Sie uns über das Gegenmittel reden. Ne? Wir brauchen quasi ein Bahnjahrzehnt, wenn man so will. Das heißt, da muss Personal rein, da muss Geld rein. Also einfach politisch muss da der Wille dahinter. Ich glaube, dass im Bundestag insgesamt bei allen Parteien, würde ich mal so konstatieren, jetzt keine Abneigung gegen Bahn ist. So, die Frage ist, wie stark dreht man das Ventil auf und sagt, das ist unser Fokus. Da gehen wir jetzt drauf. Als Politik, aber eben auch von der Bahn selbst. Ja, wir brauchen neue Züge, ja, wir brauchen auch neue Verbindungen und so weiter. Aber wir müssen auch mit den bestehenden Systemen einfach schauen, wie kriegen wir es effizienter, wie kriegen wir es stabiler. Mhm. So, auch das sind ja Faktoren, die die Attraktivität bestimmen. Und ich sag mal so, wenn wir die Schiene digitalisieren, dann holen wir da entscheidende Prozente, und zwar nicht 1 oder 2, sondern 10 bis 20 raus, wo wir einfach mehr Züge fahren lassen können.
Was muss ich mir darunter dann vorstellen?
Stellen Sie sich einfach vor, man weiß, wo ein Güterzug ist, man weiß, wo der Personenzug ist, wo der Regionalzug ist und so weiter. Und man kann die enger takten, enger kombinieren und dadurch einfach mehr des Gleis nutzen. Ja, das ist die Idee dahinter, jetzt banal formuliert. Mhm. Dann würde auch etwas schneller da der Qualitätssprung oder der Qualitätsgewinn zu bemerken sein. Mhm. Weil Digitalisierung ist auch Infrastruktur, ist jetzt auch nicht so, dass vom Himmel fällt, ist aber jetzt nicht unbedingt an jeder Stelle mit einem langwierigen Planverfahren verbunden.
Mhm. Aber auch da hakt es ja noch an vielen Ecken und
da Enden. Da ist diese Koalition, glaube ich, gerufen und eigentlich auch genau die richtige Koalition, um zu sagen, okay, das ziehen wir uns an. Mhm. Dafür müssen wir jetzt aber im nächsten Jahr vor allem die Gelder bereitstellen, damit das dann losgehen kann.
Mhm. Also es ist nicht nur eine Geldfrage, aber eben auch eine Geldfrage.
Das ist also so ein Digitalisierungsschub, da brauchst du auch die richtigen Leute für, da musst du Menschen für begeistern. Ne? Das sind neue Jobs, die dann auch bei der Bahn gemacht werden müssen. Ja, dafür braucht es ein Setting, dafür braucht es Wille und das ist anstrengend. Mhm. Und das kann auch gut werden.
Ja. Frau Zimmer, in Ihrem Job kümmern Sie sich ja sozusagen um die Mobilität und natürlich um die Klimawende. Es wird ja zusammengedacht. Was muss denn sozusagen der Treiber sein, wenn wir darüber reden, wie wir Mobilität in diesem Land organisieren? Ist das Wichtigste, weniger CO2 auszustoßen, schnell von A nach B zu kommen? Was ist der Punkt, wo Sie sagen, das muss immer das erste Kriterium sein?
Also ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich der Klimaschutz. Wir haben Klimaschutzziele in Deutschland. Jetzt mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes streben wir die Klimaneutralität 2045 an und haben auch sehr ambitionierte Ziele für das Jahr 2030. Die Mobilität, die Umgestaltung der Mobilität geht einher mit den Klimaschutzzielen. Also man kann die Klimaschutzziele und das Erreichen der Klimaschutzziele dafür nutzen, gleichzeitig die Mobilität eigentlich noch komfortabler zu gestalten, weil zum Beispiel man weniger vom PKW abhängig ist, man mehr mit der Bahn fahren kann, weil diese parallel ausgebaut wird, sehr stark bis zum Jahr 2030 als Beispiel. Aber eine sehr hohe Priorität hat der Klimaschutz. Und die Klimaschutzziele aus dem Klimaschutzgesetz für das Jahr 2021 hat der Verkehrssektor gerissen, obwohl die Mobilität geringer war, pandemiebedingt im Jahr 2021. Das heißt, hier muss jetzt die Bundesregierung ein Sofortprogramm für den Klimaschutz vorlegen bis Mitte Juli, um zu zeigen, mit welchen Maßnahmen sie die Klimaschutzziele im Verkehrssektor erreichen möchte. Mhm.
Herr Puls, was muss Ihrer Meinung nach das Hauptkriterium sein? Funktioniert das, wenn wir sagen, Klimaschutz, so wie Frau Zimmer das sagt, muss sozusagen das Hauptkriterium sein? Oder wonach würden Sie Verkehrspolitik ausrichten?
Naja, das Klimaschutzziel ist natürlich ein extern gesetztes Ziel und an dem kommen wir nicht vorbei. Ich denke aber natürlich auch, dass das Erhalten der Mobilität in Deutschland eigentlich gleichwertig zu behandeln ist, gerade auch wenn wir hier aus einer verkehrspolitischen Debatte kommen. Ich möchte da vielleicht noch mal auf ein, zwei Punkte eingehen. Zum einen müssen wir, glaube ich, mal ganz klar sagen, der Verkehr wird nach allen Prognosen, die wir haben, bis 2050 nicht weniger werden. Der Personenverkehr wird sich vielleicht verändern in der Richtung, dass die Bahn schneller wachsen soll, dass der PKW vom MIV, also vom eigenen PKW vielleicht weggeht zu Carsharing und so weiter. Aber insbesondere beim Güterverkehr gehen wir alle davon aus, dass das noch spürbar mehr werden wird. Also die Herausforderung an dieser Stelle wird nicht weniger. Und wenn wir uns mal die Verkehrsprognosen anschauen, dann die Masse des Klimaschutzeffektes, den wir erzielen können, wollen, müssen, muss darüber kommen, dass wir den Straßenverkehr dekarbonisieren. Natürlich auch muss die Bahn schneller wachsen als die Straße, das steht nicht in Frage, um diese Ziele erreichen zu können. Aber wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass das Mobilitätsbedürfnis der Menschen in den nächsten Jahren schrumpfen wird. Da spricht momentan nichts für.
Und wie, was wäre dann, wie könnte man das tun? Auf. Wie könnte man das Mobilitätsverhalten, also der Autofahrer, dekarbonisieren?
Es gibt da jetzt natürlich die verschiedenen Ansätze. Ein Ansatz, der massiv verfolgt wird, ist ja die Elektrifizierung. Am Ende geht eine Dekarbonisierung, vielmehr eine Defossilisierung des Verkehrs nur darüber, dass ich ihn auf Strom umstelle. Deshalb ist es Teil der Energiewende. Da ist natürlich dann ganz entscheidend, dass ich die Schnittstellen zum Stromsektor verbessere, vulgo Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Auch bei der Bahn sind das ja immer noch Themen, wo ja auch noch Dieselloks fahren. Also da ist viel zu tun, aber wir werden, glaube ich, auch generell ein ganz großes Problem bekommen, abseits noch von den langen Planungszeiten, die ja schon angesprochen wurden. Da vielleicht nur mal um eine Durchschnittszahl zu sagen, ein völliger Neubau eines Schienenweges dauert 20 Jahre plus bisher. Und ein Großteil davon geht für die Planung drauf. Das heißt, wenn wir 2045 klimaneutral sein wollen und da nicht schneller werden, dann sind wir schon verdammt kurz vor Ultimo. Und ein weiterer Punkt, den wir auch nicht außer Acht lassen dürfen, Mobilitätsprognosen sagen uns, wie gesagt, Personenverkehr wird ungefähr gleich bleiben, Güterverkehr wird mehr werden. Wir müssen uns auch mal die Frage stellen, wer fährt das eigentlich in der Zukunft? Lokführer sind schon heute schon nicht mehr zu kriegen. Bus- und Straßenbahnfahrer, es ist auch nicht möglich, die Nachfrage heute zu decken. Das sind die Punkte, auf die wir auch ganz deutlich achten müssen. Wir brauchen auch die Leute, die den Verkehr künftig abwickeln.
Ja, aber bleiben wir noch mal kurz auch bei der Frage, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, Herr Reuter, dann gibt es natürlich genug Ideen. Dann gibt es die Frage nach dem Tempolimit, dann gibt es die Frage nach autofreien Sonntagen. Dazu gab es diese Woche eine Petition im Bundestag, wo klar gesagt wurde, wir müssten jetzt mal auf das Tempolimit setzen, gerade weil wir im Moment mit diesen hohen Energiekosten und weil wir unabhängig werden wollen, auch von Lieferungen aus Russland. Also warum ist die FDP nicht für ein Tempolimit?
Also ich glaube, Sie haben es ja gerade auch Russland, Energielieferung angesprochen. Der Prozentsatz, den man da einspart bei an russischem Erdöl ist, glaube ich, 0,4 oder 0,5 bei Tempo 130. Und da ist das angepasste Verfahren der Menschen aktuell in diesem Land noch nicht eingepreist. Und ich glaube, ein Großteil der Menschen fährt eh nicht viel schneller. Und ist ja auch keiner gezwungen, mindestens
100. Aber auf 70% der Autobahn kann man schneller fahren als 120. Oder 130.
Ja, aber es ist ja auch kein Mensch gezwungen, sein Fahrverhalten anzupassen. Ich kenne in meinem Freundeskreis viele, viele Menschen, die sagen auch angesichts der aktuellen Spritpreise, ich fahre deutlich zurückhaltender, defensiver, fahre nicht schneller als 130 oder 140. Und ich glaube, das ist eine Debatte, die das Problem, auch was Herr Puls angesprochen hat, in die Dekarbonisierung des Individualverkehrs nicht in Ansätzen lösen kann, sondern das wird, ich sag mal, gerne als Symbol für alles Mögliche hergehalten. Aber
hilft ein Tankrabatt? Auch das ist ein Teil des Entlastungspakets, dass das Tanken billiger werden soll, beziehungsweise man bekommt einen Zuschuss dafür. Das ist ja mit dem 9-Euro-Ticket noch auch ein Teil. Hilft das, wenn man sagt, man will eine Verkehrswende haben?
Ja, aber ich sag mal, der Tankrabatt dient ja nicht nur, ich sag mal, zwar auch den vielen Pendlerinnen und Pendlern, die täglich aufs Auto angewiesen sind, aber da sind ja die Handwerker, die ganzen Spediteure, die unter enormem Druck stehen, weil auch aufgrund des Ukraine-Krieges die Lieferketten angespannt sind, die natürlich auch die gestiegene Spritpreise nicht sofort eins zu eins an ihre Kunden weitergeben können. Da darf man jetzt nicht nur
auf aber den kriegen ja alle. Es kriegen ja nicht nur die Handwerker. Man könnte ja dann sagen, man gibt es dann nur gezielt den Menschen, die es vielleicht mehr brauchen als andere.
Ja, aber irgendwann versinken sie bei so einer Sache in so einem Bürokratiewust, dass ich dann schon der Meinung bin, man macht es jetzt 3 Monate für alle, genauso wie wir es mit dem 9-Euro-Ticket machen, eine Maßnahme, die ich auch sehr begrüße, kann man auch sagen, braucht nicht jeder. Also insofern.
Beim Tempolimit, Herr Gelper, haben Sie sich nicht durchsetzen können bei den Koalitionsverhandlungen, weil die FDP das nicht wollte. Wenn Sie alleine regieren würden, würden Sie es einführen? Wie sinnvoll halten Sie es?
Ich glaube, die Position der Bündnisgrünen ist da hinlänglich bekannt. Ja, wir finden das gut. Und genauso wie Sie es beschrieben haben, in Koalitionsverhandlungen haben wir uns da anders geeinigt. Deswegen ist es für diese Legislatur mit einem generellen Tempolimit, wenn da nicht irgendwo Meinungswechsel erfolgt, ist das
durchgespielt. Nun hat sich aber auch die politische Situation geändert. Wir haben nochmal eine ganz andere Diskussion durch den Ukraine-Krieg über unsere Energielieferung. Ist es ein Punkt, wo Sie sagen, da müssten wir eigentlich jetzt nochmal versuchen, ja, nachzubessern, nachzuschärfen?
Ich sag mal so, es ist eine potenzielle Maßnahme in einem Strauß von Maßnahmen. Wir hoffen, dass jetzt vom Verkehrsministerium ja in dieser Frist zum Klimaschutz-Sofortprogramm eben dort ein Bündel an Maßnahmen vorgelegt wird. Da würde es mich jetzt überraschen, wenn das Tempolimit dabei wäre. Aber unverhofft kommt oft, sage ich mal. Mhm. Für uns ist wichtiger.
Setzen Sie sich noch dafür ein?
Natürlich setzen wir uns dafür ein. Natürlich wird darüber geredet. Aber der Koalitionsvertrag, den werden wir jetzt nicht an der Stelle ad acta liegen, sage ich mal. Ne? Mhm. So, und trotzdem ist die Meinung der Grünen da bekannt und natürlich fragen wir da auch immer wieder nach oder haken danach. Ich sag mal so, ich würde aber nicht nur auf diesen einen Punkt setzen, sondern da reden wir auch über Homeoffice, da reden wir über, ja, natürlich Bepreisung und so weiter und so weiter und so weiter, über besseres Bahnangebot, wie wir es eben schon getan haben. Mhm. Ich würde aber trotzdem ganz kurz noch einen kleinen sanften Widerspruch oder vielleicht eine andere Formulierung oder eine Fragestellung nochmal reinbringen zum Thema Mobilität in der Zukunft. Ja, das Mobilitätsbedürfnis der Deutschen wird jetzt nicht sinken. Warum auch? Ganz im Gegenteil. Man kann sogar sagen, dass bei einigen Menschen das Mobilitätsbedürfnis überhaupt nicht erfüllt ist, sondern wir eine Armut an der Stelle haben. Kinder, die sich deutlich weniger frei bewegen können in Städten. Ältere Menschen auf dem Land, die nur mit dem Auto und irgendwann geht es nicht mehr. Da müssen wir noch nacharbeiten und das muss jetzt kommen. So, da darf durchaus mehr Mobilität entstehen.
Also Sie wären nicht dafür, dass man weniger Mobilität hat?
Nein, Mobilität, mehr Mobilität bei weniger Verkehr, da muss man hinkommen, wenn man es hinkriegt. So. Weil mobil sein will jeder, das ist eine Form von Freiheit. Verkehr mag keiner, also Autoverkehr mag keiner am Ende des Tages.
Das klingt aber ein bisschen wie ein Widerspruch.
Das klingt ein bisschen wie ein Widerspruch. Wenn man jetzt weiß, dass in einem Auto regelmäßig eine Person drin sitzt, dann weiß man, wie viel Potenzial da noch ist. Mhm. So, und das Thema Sharing ist ja schon angesprochen worden. Fahrzeuge stehen regelmäßig 23,5 Stunden am Tag. Selbst im krassesten Stau sieht man in der eigenen Wohnstraße noch ganz viele Autos stehen. Also da ist Potenzial nach oben. Ich wollte aber auf einen anderen Punkt hinaus. Beim Thema Cargo oder Transport von Gütern, also Waren, da ist ein bisschen die spannende Frage, ob das wirklich so kommt, wie die Prognosen das so sagen. Weil wir gerade zum Beispiel einmal das Thema Lieferkette ganz neu anschauen. Ja, will man das eigentlich noch so? Und zum Zweiten muss man sich die Sinnfrage stellen, wir sind in Deutschland in einer extrem reichen Gesellschaft weltweit verglichen. Und das soll immer noch mehr werden? So, also
die Wachstumsfrage grundsätzlich.
Da ist die Wachstumsfrage dahinter. Ja. Wollen wir nicht in den Bereich der Dienstleistung reingehen und da ein bisschen uns neu justieren? Ich glaube, da wäre viel Segen drauf.
Mhm. Trotzdem geht es ja jetzt konkret um die Menschen, die jetzt sozusagen im Stau stehen oder halt eben mit dem Zug nicht weiterkommen oder auf dem Land nicht weiterkommen. Frau Zimmer, wie sinnvoll finden Sie ein Tempolimit und wie sinnvoll finden Sie dann auch einen Tankrabatt? Weil das sind die Sachen, die diskutiert wurden. Es ging natürlich grundsätzlich um die Entlastung, aber gleichzeitig sollen ja damit auch dann, soll ja versucht werden, halt eben den CO2-Austausch zu mindern.
Also zunächst zum Tempolimit. Tempolimit hat ja nicht nur den Vorteil, dass man damit sofort Benzin und Diesel einsparen kann. Meines Wissens nach zahlen das Umweltbundesamt ist dann auch im Bereich von rund 3% Kraftstoffeinsparung und damit Reduktion von der Abhängigkeit von Erdölimporten. Wir haben einen Klimaschutzeffekt, aber vor allen Dingen verbessert es Verkehrssicherheit und rettet Menschenleben, wie eigentlich fast alle anderen europäischen Länder haben ein Tempolimit. Alle OECD-Länder haben ein Tempolimit. In Deutschland ist mittlerweile die Mehrheit für ein Tempolimit. Tempolimit eigentlich sollte es allein aus diesen Gesichtspunkten möglichst zügig umgesetzt werden, auch auf deutschen Autobahnen.
Wobei, Herr Reuter, ich meine, es wird ja niemand gezwungen, schneller zu fahren, wie Herr Reuter sagt. Man kann ja, jeder für sich kann ja sein eigenes Tempolimit sozusagen anwenden.
Ja, das stimmt. Die Frage ist nur, ob diejenigen, die durch Fahrzeuge sehr, sehr schnell fahren, auf der Autobahn möglicherweise ihr Leben lassen, ob die dann auch noch so die Wahl haben. Okay, aber nochmal zurück zu den Klimaschutzfragen und Instrumenten. Also was mir wichtig ist, ist nochmal zu betonen, das Erreichen der Klimaschutzziele muss nicht automatisch einhergehen mit einer Einschränkung der Mobilität. Wir haben letztes Jahr eine Studie veröffentlicht, Klimaneutrales Deutschland, wo wir aufgezeigt haben, dass das Ziel erreichbar ist, ohne Einschränkung der Mobilität, nämlich indem mehr verlagert wird vom Pkw-Verkehr auf den öffentlichen Personennahverkehr, auf die Bahn, mehr mit dem Rad gefahren wird, zu Fuß gegangen wird und wie Herr Gelper gesagt hat, die Autos einfach auch höher ausgelastet fahren, ja, also Pooling von Fahrten. Und der Rest, der noch auf der Straße mit Pkw und Lkw transportiert wird, kann in diesem Zeitraum auch elektrifiziert werden. Das heißt, Klimaschutzziele sind erstens erreichbar und zweitens auch ohne Einschränkungen bei der Mobilität. Mhm. Den Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, die Frage, wie sinnvoll ist es, gerade wenn man eigentlich einen riesigen Schritt und einen ganz schnellen Schritt nach vorne machen muss, was den Klimaschutz im Verkehrssektor angeht, um die Ziele 2030, 2045 noch zu erreichen, die Energiesteuern zu senken. Da setzt man ganz klar ein falsches Signal. Mhm. Und man gibt viel Geld aus, um dann eben die Kraftstoffe günstiger zu machen, die in Zukunft eigentlich auch teurer werden sollten. Fossile Kraftstoffe, um Anreize für ein klimafreundliches Mobilitätsverhalten zu schaffen.
Herr Puls, wie sehen Sie es? Wie wichtig ist es für die, ja auch für die Wirtschaft, auch für, Herr Reuter hat eben von den Handwerkern gesprochen, von all denen, dass man da jetzt eine Entlastung schafft, dass man jetzt eben so, dass man diesen Tankrabatt gibt? Macht das Sinn?
Naja. Dieselpreise sind natürlich gerade im Güterverkehr und auch im gewerblichen Verkehr ein Riesenthema zurzeit. Wir haben einen unglaublichen Preissprung erlebt, wie wir ihn eigentlich noch nie hatten. Und das ist natürlich auch ein ordentlicher Treiber für die Inflation, die uns gerade umtreibt. Ich persönlich denke, dass eine Entlastung in Richtung Gewerbediesel auf jeden Fall diskutabel wäre. So wie es jetzt angelegt ist, ist es mir persönlich vielleicht ein bisschen zu breit, muss ich sagen. Aber es ist gerade im gewerblichen Bereich ein Riesenthema, dass Firmen, dass Spediteure quasi pleite gehen an den jetzigen Preisen, weil sie langlaufende Verträge haben und Ähnliches. Wir sind hier halt auch wirklich in einer totalen Sondersituation seit kurzem. Was heißt seit kurzem? Eigentlich schon mit Corona ist ja unser Verkehr, sind wir ja auf der Suche nach einem New Normal. Also das Thema Homeoffice wurde ja schon angesprochen. Oder das, was wir hier gerade machen, dass wir nicht alle in Berlin sind. Das war ja vor Corona quasi eine Ausnahmesituation. Also ich persönlich bin auch mal gespannt, wie wird sich das eigentlich alles nach diesen Schocks, Corona, jetzt den Kraftstoffpreisschock und so weiter, wie wird sich das eigentlich wirklich alles einruckeln und wie passt das eigentlich zu den Prognosen, die wir bisher haben?
Ja, und also das Ding ist, es sind ja auch Maßnahmen, die auf 3 Monate beschränkt sind. Und dann ist ja die Frage, danach geht es ja dann wieder anders weiter. Das gilt ja auch für das 9-Euro-Ticket. Herr Reuter, kommt es jetzt eigentlich? Es soll am Freitag im Bundesrat abgestimmt werden. Und da sagen jetzt Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen, finden wir eigentlich nicht so toll. Also wie sicher ist das, dass es ab 1. Juni kommt?
Also ich gehe fest davon aus, dass es zum 1. Juni kommt. Wir haben es morgen im Bundestag. Und ich gehe auch fest davon aus, dass es eine deutliche Mehrheit im Bundesrat finden wird. Am Freitag, und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es auskömmlich finanziert ist, für die...
Das sagen ja die Länder, es würde nicht reichen.
Für die Bundesländer alle Berechnungen, die auch das Ministerium festgestellt und gemacht hat, sagt die 2,5 Milliarden plus die 9 Euro pro Ticket, die ja auch dort verbleiben in den Bundesländern.
Entschuldigung, ist falsch, es sind Bayern, Bremen und Thüringen. Entschuldigung, es war nur jetzt.
Es wird dicke reichen. Und insofern glaube ich, dass das passieren wird. Es geht ja jetzt auch bei den Bundesländern auch schon wieder darum, wir haben ja im Koalitionsvertrag die Erhöhung der Regionalisierungsmittel allgemein, jetzt unabhängig von dieser Sondermaßnahme, verabredet, dass man da auch jetzt nochmal mit Hinweis auf das kommende Jahr schon mal signalisiert, wie nötig das ist.
Und dann steigen die Menschen in den Zug, Herr Gelper, und die Züge sind brechend voll und sagen, das mache ich nie mehr nach 3 Monaten. Ist das eine Befürchtung, die Sie haben?
Also ich sage mal so, in der Tat, wir müssen gucken, dass dann die Unternehmen des ÖPNV, also Bus und Bahn, dort gut informieren, gerade auf welchen Strecken es zu Überlastungen kommen könnte, damit man sich eben darauf einstellen kann, seine Mobilität dann darauf entsprechend dann dahin optimiert.
Wenn man in den Regionalzügen kann ich ja nicht reservieren, da weiß ich ja gar nicht, wie viele Leute da jetzt wirklich kommen, was ich in einem ICE ja kann.
Glauben Sie mal, die Unternehmen haben eine gute Ahnung, vielleicht in der ersten Woche noch nicht, ja? das will ich nicht schwören, aber die wissen eigentlich schon, was sie wann, wo wir erwarten können. Man kann auch an den Auslastungsbarometern, will ich mal sagen, das sehr gut ablesen. Also das ist ja nicht nur Google, was das weiß, sondern das wissen auch unsere Unternehmen. Und deswegen muss man das sehr gut einfach immer wieder da informieren, damit die Leute in die Lage versetzt werden können, eben da gute Entscheidungen zu treffen. Und ja, natürlich, es wird, das ist ein sehr attraktives Angebot. Und natürlich werden das hoffentlich viele Leute wahrnehmen. Und dann mag es auch mal zu einem Engpass kommen. Das zeigt aber nur, wo die Stellschraube eben noch nicht optimal ist, wo wir auch dann eben mehr Angebot
auf
die
Strecke bringen. Also ist das so eine Art Großexperiment, um danach zu gucken, wo es nicht funktioniert?
Also, dass das einen gewissen experimentellen Charakter hat, das, glaube ich, müssen wir uns hier schon zugestehen. Weil sowas hatten wir, glaube ich, in ganz Europa noch nicht. Also 3 Monate mal quasi, also so günstig und so schnell. Es ist eine Entlastungsmaßnahme. Wir versuchen es gerade verkehrspolitisch aufzuladen. Ja.
Aber auch da, es ist für alle, es ist auch für die Menschen, die es sich vielleicht gar nicht brauchen, ist das zum einen sozial gerecht und wäre es dann nicht sinnvoller zu sagen, wir machen, so wie es in Österreich ist, in Wien ist, ein 1-Euro-Ticket, also 1 Euro pro Tag, 365 Euro im Jahr und wir legen das mal langfristig an, weil nach 3 Monaten ist dann alles wieder so teuer wie zuvor.
Lässt sich hören, ja. Der Gedanke bei dieser sozialpolitischen Maßnahme war, es soll schnell gehen, ja, es soll wirklich schnell gehen. Also nicht irgendwie im Oktober mit ausreichend Vorlaufzeit, sondern jetzt sollen die Bürgerinnen und Bürger entlastet werden. Jetzt drückt der Schuh. Das ist auch beim Tankrabatt genau der gleiche Gedanke. Auch dort kann man über die soziale Sinnhaftigkeit an ein paar Stellen, Stichwort SUV, durchaus sehr intensiv diskutieren. Und das lässt sich natürlich auch beim 9-Euro-Ticket durchspielen. Aber es sollte schnell gehen. Da muss man dann gewisse Ungenauigkeiten hinnehmen, wenn man das machen will. Und wir versuchen jetzt alles daran zu setzen, erstens, dass es kommt. So, und zweitens, dass wir dann auch erstens ein Learning daraus haben. Also wo hakt's, was kann man besser machen? Und zum Zweiten natürlich ganz viele Leute, und das ist, glaube ich, auch der Impuls, den die ÖPNV-Unternehmen jetzt setzen wollen, ganz viele Leute mit dem ÖPNV, mit Bus und Bahn in Verbindung zu bringen. Menschen, die während Corona vielleicht auch rausgegangen sind, zurückzugewinnen, zu sagen, hey, kennt ihr doch, dann wär's gut. Und natürlich, wenn jetzt quasi dort dann Unschönes passiert, ist das natürlich nicht hilfreich. Deswegen ist das im wohlverstandenen Eigeninteresse, dass da alle super ihren Job machen. Das ist eine Anstrengung.
Mhm. Herr Pohls, wie sinnvoll halten Sie das 9-Euro-Ticket für 3 Monate? Denken Sie, ist das eine sinnvolle Maßnahme, um mehr Menschen wirklich für den ÖPNV zu begeistern? Oder könnte das auch genau nach hinten losgehen, wenn es nicht funktioniert?
Naja, wir haben was Ähnliches ja schon mal gehabt mit dem Schöne-Wochenend-Ticket im Jahr 1995. Ne? Da konnte man dann für 15 Mark mit 5 Personen quasi unbegrenzt Regionalzug fahren. Das war insofern sehr erfolgreich, dass sehr viele Leute dieses Ticket gekauft haben. Sehr stark, allerdings konzentriert auf auf dann touristisch interessanten Strecken. Die Befürchtungen, die da über Sylt geäußert wurden, die kommen, glaube ich, auch ein bisschen aus der Erfahrung. Ja. Also da haben wir schon ein paar Erfahrungswerte. Das kann durchaus funktionieren. Gerade in den Sommermonaten glaube ich schon, dass das ganz gut angenommen wird. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, wenn wir die Kapazitäten langfristig ausbauen wollen. Und der Unterschied zwischen 1995 und heute ist, die Züge sind heute voll. Damals waren sie leer. Ja? Deshalb wurde das ja eingeführt. Und wir haben einen echten Engpass bei den Leuten, die wir unbedingt brauchen, wenn wir ÖPNV und Schienenverkehr stärken wollen, nämlich bei denen, die die Dinger fahren. Heute schon bei Lokführern, mit Abstrichen auch bei Busfahrern und Straßenbahnfahrern, es gibt mehr offene Stellen als Arbeitslose. Und da wird es verdammt schwierig, die Kapazität kurzfristig zu steigern. Mhm. Das ist ein Engpass, dessen müssen wir uns bewusst sein, wenn wir Erfolg haben mit dem System.
Ja, also Frau Zimmer, ist das Ziel, mehr Menschen in den ÖPNV zu kriegen, eigentlich gar kein gutes, weil man letztendlich, wenn alle, die dann weiter, auch nach den 3 Monaten weiterfahren wollen, wenn man merkt, das wird gar nicht funktionieren?
Das Ziel ist gut, mehr Menschen in den ÖPNV zu bringen. Sie haben gerade das Beispiel Wien mit dem 365-Euro-Ticket angesprochen. Und das ist genau der Knackpunkt. In Wien ist der Anteil der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs vor allen Dingen in dem Moment gestiegen, als das Angebot deutlich verbessert worden ist, parallel die Parkraumbewirtschaftung ausgebaut wurde und mit den Mehreinnahmen durch die Parkraumbewirtschaftung wurde wiederum das 365-Euro-Ticket querfinanziert. Das heißt, das A und O ist, wir müssen das Angebot attraktiver gestalten. Genau das, was Sie am Anfang angesprochen haben, ja, dass man nicht auf den Zug wartet, dass die Züge nicht überfüllt sind, dass es eine gute Taktung gibt und eine gute Anbindung an den ÖPNV. Und wenn das geschaffen ist, dann sollte man Gleichgewicht zwischen Bus, Bahn und Pkw-Nutzung herstellen. Jetzt die 3 Monate, es ist jetzt öfter gesagt worden, es wird ein spannendes Experiment, wir sind alle, ja, wir freuen uns darauf zu beobachten, in welche Richtung das ausschlagen.
Ich sehe es durch. Ja, ich finde, das kann man auch mal positiv aufladen, das Thema. Das ist ein ganz tolles Angebot, was die Bundesregierung, die Ampelkoalition jetzt den Menschen macht. Natürlich kann man da immer Haare in der Suppe finden, aber ich glaube, das schafft, Stefan Gelper hat es gesagt, auch vielleicht viele Anreize für die Menschen in unserem Land auf den öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen oder wieder zurückzugewinnen, weil der Großteil, gerade die Berufspendler, fahren ja auch nicht in ICEs, sondern in Regionalzügen. Und da müssen wir auch, glaube ich, ran.
Ein anderes Experiment kennen wir aus den 70er Jahren, das waren die autofreien Sonntage beim Ölpreisschock damals. Wäre das eine Sache, wo man sagt, ja, wir können ja vielleicht mal ein bisschen kreativer werden? Weil es geht ja immer um beides, Mobilität und CO2-Ausstoß verringern. Herr Gelber, sind das so Sachen? Auch da gab es ja eben einen Wunsch von einer Gruppe Menschen, die eine Petition geschrieben haben, die auch gesagt haben, auch das wäre mal sinnvoll, gerade im Moment.
Also zum ersten Satz, 70er Jahre, ich komme aus dem Osten, ich glaube, da war das irgendwie nicht so das Thema, aber ich weiß es nicht genau.
Da war das Verkehrsaufkommen nicht ganz so hoch.
Das kommt noch dazu, vielleicht nicht, ja, zumindest das Autoverkehrsaufkommen war da deutlich geringer, ja. Trotzdem ist das natürlich eine Maßnahme, die wir auch kennen. Ne? Also wir kennen alle die Europäische Woche der Mobilität, wo ein Tag autofrei probiert werden soll. Wir haben im Juni regelmäßig einen Tag, wo das probiert werden soll. Und natürlich ist das eine Idee, die man da auch mal durchspielen kann. Aber nochmal, es geht nicht um die einzelne Maßnahme. Wir müssen ja dauerhaft bei den CO2-Emissionen runter. Und da brauchen wir ja den technologischen Fortschritt, aka Antriebswende. So, und die muss schnell passieren. Da muss viel getan werden. Wir brauchen sicherlich Maßnahmen wie Homeoffice. Und dann bin ich sehr gespannt, was vom Verkehrsministerium kommt, was halt sofort und schnell wirkt. Das ist ja nicht einfach.
Was wäre eine Forderung von Ihnen ans FDP-geführte Verkehrsministerium? Gerade auch, weil es geht ja zum Beispiel auch bei...
Wir machen das immer gemeinsam.
Ja, das sieht ja nicht immer so aus bei der Förderung von E-Autos zum Beispiel. Also ja. Und
das hat Herr Wissing noch am gleichen Tag dann korrigiert. So, da war die Kommunikation nicht ganz glücklich, muss man so gestehen. Aber wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ich hoffe, es wird reichlich gehobelt, weil es, wie gesagt, das ist nicht untricky. Wir haben 10 Jahre beim Klimaschutz gefühlt als Deutschland auf der Stelle gestanden.
Gerade im Verkehrssektor eben nicht den Beitrag
geleistet. Insbesondere im Verkehrssektor und im Gebäudesektor. Das sind die Baustellen, wo wir jetzt quasi im Kickstart-Modus loslegen müssen. Und das Klimaschutzgesetz, was da auch quasi einen zeitlichen Rahmen setzt, ist ja noch nicht mal von uns, von der Ampel, sondern das ist noch von einer großen Koalition und setzt da auch das Verkehrsministerium ja schon gehörig unter Druck, was ja jetzt auch logisch ist, weil eben die Bedingungen, die Rahmenbedingungen, Klimaschutz und wie die Welt sich entwickelt, eben so sind, wie sie sind. So, und deswegen brauchen wir jetzt viele schlaue Vorschläge und wenn das Verkehrsministerium da andere Vorschläge hat, die eben nicht so, das ist ja ein Freiheitsangriff an ein paar Stellen, ne? Also wenn man dann eben unter gewisse Art der Mobilität festgelegt wird, ist auch ein Freiheitsgewinn für andere Menschen, das darf man auch nicht vergessen. Also Bogota zum Beispiel ist gefühlt jede Woche oder jeden Monat einmal die Autobahn gesperrt. Und das ist total interessant, was dann da passiert und was die Leute damit machen mit diesem Freiraum. So, ob das in Deutschland ein gangbarer, denkbarer Weg ist, das
auch da könnte man ja kreativ sein. Also, aber das ist bleiben wir dann nochmal bei den E-Autos. Wie gesagt, die Frage halt eben, inwieweit sollten jetzt am 1. Juli 2021, also vor einem Jahr, hatten wir in Deutschland 440.000 E-Autos und Ende 2030 sollen es 15 Millionen sein. Also wie wird das funktionieren, Herr Gelber?
Ein ganz wichtiger Punkt ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur.
Auch das hören wir schon seit vielen
Jahren. Ja, und da laufen ja jetzt die Ausschreibungen sowohl bei den Autobahnen, aber es ist natürlich auch ganz, ganz, ganz wichtig in den Städten, in den Gemeinden vor Ort, dass da, wenn ich mit den Bürgermeistern bei mir im Wahlkreis spreche und sie darauf anspreche, egal welches Parteibuch die haben, ja, Ladeinfrastruktur, ja, da haben wir jetzt vor der Sparkasse ein und vom Rathaus zwei und vom Einkaufszentrum auch noch zwei. So, und dann wird schon weniger. Wohngebieten, ganz zu schweigen, nicht jeder hat ein Einfamilienhaus mit einer Auffahrt, wo er eine Wallbox dran schrauben kann, sondern wir müssen da massiv, und das tut ja jetzt die Ampelkoalition, die Infrastruktur ausbauen und diskriminierungsfrei erreichbar sein. Nur dann steigen die Leute auch aufs E-Auto um, wenn sie überall
tanken können. Und wenn sie ordentliche Zuschüsse kriegen, das ist natürlich auch ein Anreiz.
So, die Förderprogramme werden ja weiterlaufen. Mhm. Natürlich muss man da auch genau schauen, dass man da nicht überdreht, dass die Leute dann nach einem halben Jahr das Auto mit Gewinn ins Ausland verkaufen. Das sollte jetzt nicht Anreiz eines Förderprogrammes sein, sondern da muss man sich genau anschauen, wie die Förderkulisse auszusehen hat.
Ja. Herr Puls, was denken Sie, wenn man sagt Förderung E-Mobilität, da ist sich die Ampelkoalition einig. Was heißt das, weil das sagen ja dann nach wie vor viele, das würde doch eine Menge Folgen auch dann doch für unsere Autoindustrie haben. Oder müssen wir sagen, die sind inzwischen so umgestellt, das ist überhaupt keine Gefahr?
Keine Gefahr ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber die Branche ist dabei, sich zu wandeln und das wird nicht in Deutschland entschieden, wie sie sich wandelt. Also der Zug ist am Fahren, keine Frage. Ich denke aber für diese Ziele, die wir für unsere Bestandsflotte haben, also die 14 Millionen, 15 Millionen, die wir 2030 haben sollen, da wird in der Tat, auch wenn es etwas abgedroschen klingt, die Ladeinfrastruktur die zentrale Rolle spielen. Momentan ist es ja so, dass 80-90% der Ladevorgänge bei den Nutzern zu Hause stattfinden oder auf der Arbeit. Aber wenn wir auf die 14-15 Millionen kommen wollen und perspektivisch bis 2045 müssten wir eigentlich eher auf 100% des Bestandes kommen, gerade beim Pkw, dann müssen wir auch den Laternenparker einfangen oder denjenigen, der kein eigenes Haus hat, sondern eine Tiefgarage. Mhm. Und der wird dann künftig auf eine öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen sein. Mhm. Aber es geht ja auch noch weiter. Weitere Alternativen wären zum Beispiel Biokraftstoffe der zweiten Generation. Die erste Generation soll jetzt ja nach Initiative des Landwirtschafts- und des Umweltministeriums möglichst schnell raus aus dem Bestand. Oder künstliche, synthetische Kraftstoffe oder Wasserstoff und so weiter. Auch hier landen wir dann tatsächlich wieder bei dem abgedroschenen Thema Planungszeiten. Ja, denn die Produktionskapazitäten für solche Kraftstoffe zu bauen, auch das dauert verdammt lange.
Ja. Also
in Deutschland.
Wir sind also,
wir werden nicht mehr so Silver Bullet in the Barrel haben, wie wir es jetzt hat, sondern wir müssen Wir müssen einen Mix kriegen.
Wir müssen einen Mix kriegen. Vielen Dank, Herr Puls und Frau Zimmer. Wir sind am Ende dieser Sendung, Herr Jelper und Herr Reuter, obwohl wir natürlich noch ganz viel zu besprechen hätten. Und eins natürlich mitnehmen, wir müssen schneller planen und irgendwie muss alles ein bisschen schneller gehen. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal auch viel Geduld und bestimmt im Sommer, wenn das 9-Euro-Ticket dann kommt. Das war unsere Sendung zur Mobilitätswende. Machen Sie es gut. Tschüss.